die Frage nach dem Sinn der Schicksale. Diese Frage war immer schon lebendig. Wie sehr haben die Menschen sich immer schon über diese Frage zum Teil zerquält, aber heute ist sie besonders bedrängend für viele, und zwar deshalb, weil so vielen in unserem Volk der Glaube an Gott, ja überhaupt der Gedanke an Gott entschwunden ist. Und dann wird alles so unheimlich sinnlos. Und das Notvollste an den notvollen Geschicken ist die Sinnlosigkeit. Wenn es einen ebenso nach einem blinden Zufall getroffen hat, die anderen nicht, aber gerade uns, dann wird es schier unerträglich. Aber auch für uns als Glaubende ist diese Frage vorhanden, oft bedrängend und anfechtungsreich vorhanden, sei es, dass wir in anderen notvolles Geschick sehen, sei es, dass wir selber von Nöten betroffen sind. Auch unser einer redet hier absolut nicht nur theoretisch, sondern auch als Mitbetroffener, sei es, dass ich denke an jahrzehntelange Seelsorgearbeit, wo man in so viele Nöte geblickt hat, sei es, dass ich auch denke an eigenes Geschick in der Familie, wenn ich das sagen darf, nicht um von mir zu reden, sondern einfach um zu zeigen, ich verstehe die unter uns, die irgendwo besonders der Schuh drückt. Wir haben 3 Kinder, 2 gesunde und begabte Töchter und dann noch einen Sohn, jetzt 22 Jahre alt. Dem ist bei der Geburt etwas passiert. Er ist groß, 1,80, größer als ich, netter Kerl, aber er ist so schwach. Der Professor sagt anlagemäßig, wäre er überdurchschnittlich begabt, aber nun so schwach, geistig schwach, nicht körperlich, dass er in der beschützenden Werkstatt in Leonberg einer der Schwächsten ist. Und natürlich ist das auch für Eltern eine Anfechtung und Sorge. Und nun wollen wir Gottes Wort fragen, die Schrift fragen. Da erhalten wir Antwort. Und wir wollen das tun, nicht nur um Antwort zu haben auf unsere eigenen Fragen, sondern um auch Rede und Antwort stehen zu können anderen, die die Hoffnung und die Gewissheit, die wir durch Gottes Gnade haben dürfen, so nicht besitzen. Lasst uns auch immer daran denken, wenn wir Verkündigung hören, wie sage ich das auch recht anderen weiter, und wir mögen da an ganz bestimmte Menschen denken in unserem Lebenskreis, die bedrängt und bedrückt sind durch solche Fragen. Zunächst, die Antwort der Schrift im Ganzen ist die, wir haben's in allem mit Gott zu tun. Nicht mit einem blinden Schicksal, auch nicht mit dem Versäumnis von Menschen, nicht wahr, bei solch einer Geburt, da heißt es dann, ja, und die Hebamme und der Arzt haben's dir recht gemacht. Man muss bei solchen Fragen nicht stehen bleiben. Es steht in der Schrift, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Und dann sagt die Schrift ebenfalls, von Gott wird's ausgerichtet, ich habe Gedanken des Friedens mit euch und nicht des Leides. Ich will euch nicht wehtun, ich will euch wohltun, ich habe mit dem allem Gutes vor. So schon das Alte Testament und dann erst recht das Neue Testament. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles muss unserem Gott und Vater dienen. Und so muss dann auch alles uns, seinen Kindern, dienen. Und das alles hat einen gewaltigen Horizont der Hoffnung, dem er entgegenführt. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Dass die Antwort der Schrift im Ganzen, im Allgemeinen, und nun im Einzelnen. Ich möchte versuchen, das in 8 Punkten zu entfalten, was die Schrift da im Einzelnen an Grundlinien aufzeigt. Nicht, dass wir damit jede Frage beantworten könnten. Wir sind im Glauben und nicht im Schauen, aber es werden wichtige Grundlinien in der Schrift uns aufgezeigt. Das erste, welche Absicht Gott mit dem Leid hat, er will uns führen zu sich. 2. Mose 19 wird Israel gesagt, ihr habt gesehen, dass ich euch getragen habe wie auf Adlerflügeln und habe euch zu mir gebracht. Wenn wir an unser eigenes Leben denken, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wenn wir im Glauben vertieft worden sind, welch große Rolle hat in dem allem das Leid gespielt? Wie sehr hat Gott uns damit einen Dienst getan? Wo wären wir hingeraten, wenn uns alles, so wie man sagt, nach dem Kopf gegangen wäre? Ich kannte einen heimatvertriebenen Mann, der nach dem Krieg nach Korntal in unsere Gemeinde kam, aus dem Osten. Er ist inzwischen heimgerufen worden. Er sagte schlicht: Gott hat mir viel genommen, aber er hat mir noch viel mehr gegeben. Gott hat mir viel genommen. Er meinte dies, dass er in seiner Heimat ein Gut hatte, ein landwirtschaftliches Gut, größer als die ganze Korntaler Markung. Und nun hatte er mit seiner großen Familie 2,5 Zimmer. Aber Gott hat mir noch viel mehr gegeben. Er hat mich zum lebendigen Glauben geführt. Das war nicht bloß so hingeredet, das hat sich weiter bewährt und er ist immer mehr im Glauben gegründet worden und ist hoffnungsfroh heimgegangen mit Loben und Danken. Das war das Erste. Sehen wir, dass Gott bei uns ganz zu seinem Ziel kommt. Er hat mit dem, was uns beschwert, die Absicht, uns zu bringen, voll in seine Gemeinschaft. Ihr habt gesehen, dass ich euch getragen habe wie auf Adlerflügeln und habe euch zu mir gebracht. Und dann das Zweite. Liebe Brüder und Schwestern, nachdem er uns heimgebracht hat zu sich, will er an uns arbeiten, uns lösen vom Bösen. Er nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Da gibt es eindrucksvolle biblische Beispiele, um von einem zu reden, von dem Erzvater Jakob. Der hatte 2 Untugenden, möchte man sagen. Das eine war seine betrügerische Art und das andere war, dass er Lieblinge hatte. Er hatte ja 2 Schwestern nach der damaligen Ordnung zu Frauen. Die eine, die Rachel, war sein Liebling. Und seine Lieblinge waren die beiden Söhne Josef und Benjamin von dieser Frau. Und Gott hat ihn in einer langen Arbeit von diesen Untugenden, von diesem Bösen gelöst. Davon, dass er so eine betrügerische Art hatte, hat er ihn gelöst. 20 Jahre hat er gebraucht, diese Lektion zu lernen, indem er ihn in die Hand eines Menschen gab, der mindestens ebenso betrügerisch war wie er, nämlich in die Hand seines Onkels Laban. Auch so kann Gott an uns arbeiten, dass er an anderen uns zeigt, wie hässlich das Böse ist, das wir an uns tragen. Das kann er einem an den eigenen Kindern zeigen. Und dann, als diese Lektion gelernt war, kam das andere dran, das mit den Lieblingen. Die Rahel ist ihm gestorben, die Lea durfte er behalten. Und die beiden Lieblinge unter den Söhnen hat er mindestens auch vorübergehend in ein ungewisses Schicksal hergeben müssen. Zunächst den Josef, den er für tot hielt, und dann den Benjamin, den musste er ja auch in ein ungewisses Schicksal nach Ägypten mitgeben, wenn nicht die ganze Familie untergehen sollte. Es war ganz gewiss, der Josef durch Gottes Geist geleitet, dass er hier nicht nachgab, dass er den Brüdern sagte, und der Jüngste muss zu mir. Es war keine leichte Lektion. Ja, so arbeitet Gott auch an uns. Gerade wenn wir seine Kinder sind, lässt er uns nichts durchgehen. Es ist einer der klarsten Gründe, dass Gott uns lieb hat, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass er uns nichts mehr durchgehen lässt, je länger, je weniger mehr durchgehen lässt. Welche der Herr lieb hat, die nimmt er in seine Zucht, seine Kinder sind's, die er erzieht. Um ein Bild zu gebrauchen, es war vielleicht vor 30 Jahren, ich war da noch nicht lang in Korntal, ich kannte die Leute noch nicht so, aber ich wusste da von einer Frau, die war nervenkrank, die wohnte da oben anderthalb Stock hoch, und da sah ich von weitem, als ich die Straße entlang kam, ein paar Lausbuben Steinchen raufwerfen gegen den Laden. Ich wusste, was dann geschah, und darauf warteten die Jungen, dass nämlich dann der Laden aufgeht und zurückgeschlagen wird und die Frau oben rausschimpft. Ich habe meine Schritte beschleunigt, um die davon abzuhalten. Ich war aber noch nicht da, war plötzlich ein jüngerer Mann da und gab zweien von den vieren ein paar saftige Ohrfeigen und die anderen schickte er weg. Ich kam dann gerade hin und fragte bloß, warum bloß denen, fragte ich. Das antwortete der Mann, das sind die meinen. Die gingen ihn an, das waren die seinen. So macht's Gott mit seinen Kindern auch. Der Welt lässt er manches durchgehen, sehr viel. Aber die, die er lieb hat, die seine Kinder sind, die nimmt er in seine Zucht. Das war das zweite Sinn der Schicksale. Er will lösen vom Bösen. Das kann man nicht so einander sagen. Da könnte man auch fehleinschätzen. Das muss jeder merken, im Stehen vor Gott, in der Zwiesprache mit ihm, unter seinem Wort. Ja, jetzt verstehe ich, warum mir das und das so gelaufen ist. Ich verstehe jetzt auch diese und diese Sache besser, die mir da Not macht. Sie ist nicht Strafe, Strafe ist nach rückwärts gewandt, ist im Grunde eine trostlose Sache. Nein, es ist Erziehung. Erziehung ist nach vorwärts gewandt, ist eine sehr hoffnungsvolle Sache. Wir sind seine Kinder und er bringt uns an sein herrliches Ziel und will uns dazu ausgestalten, dass wir nicht nur dem Namen, sondern dem Wesen nach seine Kinder sind. Das Dritte, er will nicht nur lösen vom vorhandenen Bösen, sondern er will auch bewahren vor drohendem Bösen, vor Bösem, das noch nicht da ist, aber das sehr, sehr leicht uns ergreifen kann, das uns zur Gefahr werden kann. Bewahren vor dem Bösen. Da ist ein Musterbeispiel der Apostel Paulus. 2. Korinther 12 sagt er das Seltsame von dem Pfahl im Fleisch, von einer Sache, die ihm sehr Not machte. Manche haben schon daran gedacht, dass es äußerlich und menschlich gesehen etwas Anfallartiges war. Und der Mann war doch so viel unterwegs, damals, als es kein Hotel gab, wo man absteigen konnte, so von Stadt zu Stadt in Pioniermissionsarbeit, wie nötig hätte der eine gute Gesundheit gehabt. Und nun so ein Last, das war, so kann man das Wort auch übersetzen, ein Dorn in der Ferse, wie ein Dorn in der Ferse, dass man eben dann kaum gehen kann und jeder Schritt einen Schmerz. So hat er das empfunden. Und gar, dass dieser Diener Jesu Christi mit dieser Last zu seinem Herrn gekommen ist. Ich habe 3-mal den Herrn gebeten. Die Last ist ihm nicht abgenommen worden. Aber eine Antwort ist ihm gegeben worden, eine Antwort, in der ihm gezeigt wurde, was Gott damit vorhatte und dass er es nötig hatte, dass Gott ihm diese Last auferlegt ließ, auf dass ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Gott hat ihn hoch emporgehoben. Er hat ihn zu seinem auserlesenen Werkzeug gemacht, so steht Apostelgeschichte 9. Was hat doch Paulus ausrichten dürfen bis zum heutigen Tag durch seine Schriften? Aber nun war er in der Gefahr, sich zu überheben. Vielleicht war da so eine junge Mannschaft um ihn her. Wir hören immer wieder die Namen dieses Team, dieses Missionsteam, das mit Paulus gearbeitet hat. Vielleicht waren diese jungen Leute begeistert von diesem genialen Paulus, der vorwärts stürmte, der eine so großartige Strategie hatte. Vielleicht haben sie ihn gelegentlich auch ein bisschen angehimmelt, obschon er gelegentlich erheblich anderes sagte und von der Not sagte, dass man ihn missachte. Auf jeden Fall, der Mann war in Gefahr, sich zu überheben. Gott hebt hoch empor. Im Psalm 8 steht, er hat uns wenig niedriger gemacht, denn Gott gemacht. Von Natur aus sind wir es nicht, sind wir kleine Geschöpfe, nicht Halbgötter sollen wir sein, aber Gottes Kinder, wenig niedriger gemacht, denn Gott heraufgehoben, in seine Gemeinschaft gezogen, dürfen wir sein, einen so hohen Adel dürfen wir tragen, wir alle wunderbar. Aber der Teufel sagt, das ist noch lang nichts. Wenig niedriger denn Gott. Ihr werdet sein wie Gott, sagt er schon den Ersten in 1. Mose 3. Ihr werdet sein wie Gott, nicht wenig niedriger. Das wäre dann Überheblichkeit. Und der Feind will so emporheben, wie ein Ringer den anderen emporhebt, nämlich um ihn dann nicht liebevoll zu tragen, sondern um ihn umso sicherer dann aufs Kreuz zu werfen. Dieser Hochmut kommt vor dem Fall. Dieser Hochmut, ihr werdet sehen, wie Gott vor dem Sündenfall, ja, er ist schon dieser Sündenfall. So hat Gott den Apostel Paulus bewahrt. Es stand ja ungeheuer viel auf dem Spiel für dieses und jenes Leben, für ihn selbst und für die, denen er einen Dienst tun sollte. Der wäre ja zerstört worden. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wo kämen wir hin, wenn unser Herr uns nicht so an der kurzen Leine führte, wenn er uns nicht gelegentlich auch eins aufs Haupt geben würde, wenn die Bäume so etwas in den Himmel wachsen wollen? Ja, wenn wir das liebevolle Angesicht des Vaters sehen, wenn wir um seine gute Absicht wissen, dann fangen wir an, auch solche Dinge, die uns erheblich scheuern, dann fangen wir an, auch unsere Schicksale zu lieben. Wir haben gehört, er will uns lösen vom Bösen, er will uns bewahren vor dem drohenden Bösen. Das nächste, das vierte, er will bewähren das vorhandene Gute. Alles Gute muss durch die Bewährungs- und Echtheitsprobe hindurchgehen. Wir sehen das im Alten Testament schon besonders deutlich an Hiob. Das Gute musste durch die Echtheitsprobe hindurchgehen. Wir kennen Kapitel 1 und 2 im Hiob-Buch. Der Feind, der Verkläger, der Satan erscheint vor Gott. Vor Golgatha durfte er nach Offenbarung 12 erscheinen und verklagen. Der erscheint vor Gott und sagt, als Gott ihn hinweist auf seinen Knecht Hiob, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Da sagt er, so in eigenen Worten ausgedrückt, der hat gut fromm sein. Das Frommsein lohnt sich ja bei dem. Mit seiner ganzen Frömmigkeit meint er gar nicht dich, Gott. Da meint er sich. Und das musste sich erweisen. Und deshalb hat Gott nun vorübergehend gelöst den Zusammenhang gut sein und es gut haben. Das gehört in Ewigkeit zusammen. Fromm sein und es gut haben bei Gott. Den Zusammenhang hat Gott gelöst, dass dieser fromme Hiob von so viel Not betroffen wurde. Eine Hiobsbotschaft um die andere hat ihn erreicht. Wir kennen die Geschichte bis hin dann zu dem, dass auch seine Gesundheit geschwunden war und er körperlich schrecklich litt. Und der Mann hat sich bewährt. Er hat gezeigt, es ging ihm nicht um sich, sondern es ging ihm um Gott. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch erleben. Wer das Ganze des Hiob-Buches kennt, weiß, so mit Glanz und Gloria hat er die Prüfung auch nicht bestanden. Es ging durch manches Stolpern hindurch. Es ging bis hart an die Grenze des Haderns mit Gott. Und es war allemal die Gnade Gottes und seine Langmut und sein Erbarmen, dass Gott dennoch am Schluss sagte, mein Knecht Hiob, und dass er sich zu Hiob bekannt hat, auch gegen seine Freunde, die ihn noch mit ihren schrecklichen Qualen und Fragen, so möchte ich sagen, mit ihren Fragen so gequält haben. Ja, noch einmal, das vorhandene Gute muss bewährt werden. Es muss die Echtheitsprobe bestehen. Wen meinst du denn überhaupt mit deiner Frömmigkeit? Wen meinst du denn mit deinem Dienen und Opfern? Meinst du wirklich Gott oder meinst du nicht letztlich dich und deine Ehre, dass es dir Anerkennung bringt, dass es für dich selbst eine Genugtuung ist? Hast du mich lieb? Wird Petrus gefragt. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb oder etwa dich? Das ist dann die Frage. Und dann ist es wichtig, dass wir antworten mit Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und wenn's noch so rätselvoll kommt, dennoch bleibe ich stets an dir. Aber nun fällt auf bei Psalm 73, dass hier nicht so weitergemacht wird, und wenn alle untreu werden, so bleibe ich doch treu, dass da einer ein Loblied auf seine eigene Treue singt. Wie kann er so an Gott bleiben, dieser Psalmsänger? Du heißt dann weiter, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn ich mich nicht mehr so recht an dich zu halten vermag, du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich endlich in Ehren an. Nicht nur in Gnaden, sondern sogar in Ehren an. Nachdem vor dem an solch einen Menschen vielleicht die Menschen sehr viele Fragezeichen gesetzt haben, du nimmst mich endlich mit Ehren an. Noch einmal, lösen vom Bösen, vom vorhandenen Bösen, bewahren vor drohendem Bösen und das vorhandene Gute bewähren, das will Gott mit all diesen notvollen Schicksalen. Aber nun eine weitere Frage, ein fünftes. Wenn aber der Tod dazwischen tritt. Nicht wahr, bei Hiob war es so, dem wurde alles in diesem Leben wieder erstattet. Zum Teil mehrfach erstattet. Da ist es klar, da gehen die Rechnungen auf. Aber wie oft blicken wir in Schicksale? Oder haben wir selber es erlebt, wenn der Tod dazwischen tritt, wenn wir nicht sehen, dass die Rechnungen in diesem Leben aufgegangen sind, dann wird es erst recht notvoll. Im Alten Testament ist die Hoffnung, dass Gott über den Tod hinaus wirkt, vor der Auferstehung Jesu noch weniger in Erscheinung getreten. Im Neuen Testament sehen wir es anders. Auf die Frage, wie ist es, wenn der Tod dazwischen tritt, da tut unser Herr das eine. Er schiebt sozusagen den Vorhang beiseite. Den Vorhang zwischen diesem und jenem Leben. Zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Denken wir an die Geschichte in Lukas 16, von dem Armen und von dem Reichen. Da wird uns solch ein armer Mensch gezeigt, nicht einmal das Primitivste hatte er, nämlich ein bisschen Gesundheit. So musste er da liegen und drüber starb er. Der eine ganz an der Sonnenseite des Lebens und der ganz an der Schattenseite. Das soll ein Mensch verstehen. Aber wie gesagt, Jesus schiebt diesen Vorhang beiseite. Der Arme starb. Wir müssen sagen, was wir sehen. Punkt. Der Arme starb. Punkt. Wie aber sagt Jesus, der Arme starb und. war getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Und dann wird die ganze Freude gezeigt. Es ist gar nicht nötig, dass die Rechnungen in diesem Leben ganz aufgehen. Es geht ja weiter. Der Herr ist der Herr über diese und über jene Welt. Ich möchte es mit einem kleinen Bild sagen. Es mag vielleicht 20, 25 Jahre her sein. Ich hatte damals sehr viel Arbeit im Winter in Korntal und auswärts und es war mir ein bisschen bange, die Arbeit zu bewältigen. Ich erzählte das jemand bei einem Besuch, dann sagte mir der, ach, wollen Sie nicht mitkommen? Jetzt in den Herbstferien, da können Sie Ihre Dinge vorbereiten. Ich habe eine Zweitwohnung, ein Ferienheim im Allgäu, auf der Westseite des oberen Illertales. Da können Sie in Ruhe studieren. Sie können mit mir fahren in meinem Auto. Ich habe mich gefreut, einmal in Ruhe die Dinge vorbereiten können. Und zum anderen hatte ich ein bisschen die Hoffnung, der ich bis dahin noch nie so recht im Gebirge war, ich würde auch was sehen vom Gebirge. Als wir hinkamen, war November, düster Wetter, Nebel, man sah kaum die Hand vor dem Gesicht und trüb. Und die Einheimischen sagten, ja, so kann es natürlich um diese Jahreszeit, diese ganzen Nachttage sein. Nun, ich dachte, da kann man auch nichts machen, die Hauptsache, ich kann in Ruhe arbeiten. Am anderen Morgen stand ich früh auf, saß da bei der Tischlampe in dem kleinen Zimmer, ebenerdig war es. Ich weiß nicht mehr, wie spät es schon war, auf jeden Fall schon so halber Vormittag, da rief plötzlich mein Gastgeber draußen im Freien vor meinem Fenster. Ach, machen Sie doch mal den Laden auf, dann werden Sie was sehen. Und ich den Vorhang zurück und das Fenster auf und die Läden zurückgestoßen und ich sah ein überwältigendes Bild, nämlich die wunderbare Alpenwelt. Am tiefblauen, wolkenlosen Himmel stand die Sonne und da die ganzen Berge vom Norden der Grinden bis hin zum Hochvogel, die ganz wunderbare Bergkette, nun blickt nach Osten. Und alles bezuckert von Neuschnee. Herrlich dieser Anblick. Ja, so wird es sein. Wir meinen, so dieses kleine Leben hier, so wie damals dieses kleine Stüblein in diesem Haus, das sei die Welt und da müssten die Rechnungen aufgehen und wenn da nicht, dann sei es eben ungerecht. Unser Herr diskutiert gar nicht lang in seinem Wort, sondern schiebt den Vorhang zurück, stößt sozusagen den Laden auf und sagt, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, für uns und für andere. Ach, dass sie doch den Zugang dazu gewinnen. Wer ihn jetzt annimmt, der wird einmal angenommen in der Herrlichkeit. Das ist ein starker Beweggrund auch für das Zeugnis, das wir diesen Menschen bringen, dass sie doch nicht zu den Hoffnungslosen gehören, sondern dass sie auch wiedergeboren werden zu der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und nun ein sechstes. Noch eine Frage, die heute oft gestellt wird. Bis jetzt redest du so nur vom Einzelleben, mag einer denken. Aber heute sind doch Kriege und Katastrophen und ähnliche Geschehen so ungeheuer pauschal. Das trifft doch viele zugleich. Ist denn da auch denkbar, dass Gott so Maßarbeit macht im Blick auf den einzelnen Menschen? Ja, das ist möglich. Vor Gott ist kein Ding unmöglich. Bei ihm greifen die Rädchen wunderbar ineinander. Dennoch Maßarbeit Gottes auch im Blick auf jeden Einzelnen. Das gleiche Geschehen kann sein. Vielleicht für den einen ein Heimruf, ein schmerzvoller Heimruf. Für den anderen eine Erziehung, vielleicht einmal eine strenge Erziehung. Für den Dritten eine Bewährungsprobe wie für Hiob des bereits vorhandenen Guten. Und für einen weiteren kann es eine Weise sein, wie Gott einer seiner Kinder schon schnell zum Ziel genommen hat. Uns voran. Gerade unter den Älteren wird es manche geben, die etwa im Geschehen des Krieges auch das an sich erfahren haben. Ja, es war ein so pauschales Geschehen. Viele hat's zugleich getroffen. Und doch habe ich etwas gemerkt, mitten in den Nöten von der persönlichen Fürsorge meines Gottes für mich. Habe ich etwas gemerkt von der Maßarbeit Gottes im Notvollen und in der Durchhilfe, gerade an mir in dem Allem. Die Alten haben aus großer Erfahrung gesagt, für jeden sorgst du, als würdest du allein für ihn nur sorgen, und doch sorgst du für alle wie für diesen einen. An jedem arbeitest du, als würdest du an ihm allein nur arbeiten. Und doch arbeitest du an allen wie an diesem einen. Lasst uns damit rechnen, dass in jeder Lage, auch was die Zukunft bringt, wir es persönlich mit unserem Gott und Vater zu tun haben. Und er persönlich für uns Sorge trägt. In seiner Vaterliebe, wie er uns durchbringt und wie er uns zum Ziel führt. Lasst uns damit rechnen. Und so dann ein siebtes als Ergebnis. Wir sind gewiesen ins Vertrauen. Wir können unserem Gott vertrauen. Wir überschauen nicht alles. Was ich jetzt tue, das weißt du nicht, du wirst es danach erfahren. Wir wissen auch nicht, meine Frau und ich, warum gerade dieser Junge nun so schwach ist. Aber wir haben das Vertrauen, dass Gott keinen Fehler macht, dass er ihn durchbringt und dass er einmal in der Herrlichkeit mit gesunden und voll entfalteten Kräften seinem Gott und Herrn dienen kann. Alles in allem, wir wollen vertrauen. So wie ich kürzlich eine Karte erhalten habe mit der Aufschrift, Vater, ich verstehe dich nicht in allem, aber ich vertraue dir. Wenn wir uns schon einem menschlichen Arzt, etwa einem Chirurgen, auf den Operationstisch legen, in dem Vertrauen, das ist ein erfahrener, kundiger, gewissenhafter Mann, der wird das Beste, was ein Mensch tun kann, für mich tun. Wenn wir uns schon so in Menschenhand legen können, wenn wir schon so einem Menschen vertrauen können, und dann getrost uns auch die Narkose geben lassen. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, einen Einspruch zu erheben und zu sagen, jetzt so nicht. Wie viel mehr wollen wir auch in rätselvollen Führungen unserem ewigen Gott und Vater in seiner Liebe und in seiner Weisheit, die alles überblickt, unser Leben anvertrauen. Und wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ja, wo wir vor allem das Vertrauen lernen, liebe Brüder und Schwestern, das ist das Kreuz Jesu. Der Apostel Paulus schreibt, Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns, was mag dennoch wider uns sein? Gott ist für uns und das schaltet alles andere aus. Was will dennoch uns etwas anhaben? Gott ist für uns. Woher wissen wir denn das? Vielleicht denkt mancher, ja, in meinem Leben, in meiner Familie sieht es nicht gerade so aus, als sei Gott für uns. Vielleicht ist er gegen mich, um meiner Sünde willen gegen mich. Ich würde mich nicht wundern. Ja, ich auch nicht, liebe Brüder und Schwestern, wenn Gott gegen mich wäre. Aber da ist ein anderer ja für uns eingetreten. Und gerade in dem Geschenk, das Gott für uns gegeben hat, nicht an unserem Schicksal ist es abzulesen, sondern an dem großartigen Geschenk, das Gott für uns gegeben hat, ist abzulesen, dass er uns gut ist. Dort heißt nämlich weiter Römer 8, Vers 32, er hat auch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Diese Geschichte erinnert ja an eine alttestamentliche Stelle, wo ein menschlicher Vater mit seinem Sohn für Gott einen Opfergang antrat. Sie wissen 1. Mose 22, die Geschichte von der Opferung Isaaks durch Abraham. Die beiden haben den Weg nicht gehen müssen bis zum bitteren Ende. Und dennoch lobt nachher Gott den Abraham, du hast auch deines eigenen Sohnes nicht verschont. Und dann gibt er die ganze Fülle der großen Verheißungen. Im Neuen Testament wird uns gezeigt, wie unser Gott und Vater mit dem ewigen Sohn den großen Opfergang antritt für uns Menschen. Im Alten Testament ein menschlicher Vater mit seinem Sohn für Gott, hier Gott der Vater mit seinem ewigen Sohn für uns Menschen. Und die beiden sind den Weg gegangen bis zum bitteren Ende, bis der letzte Blutstropfen vergossen war und bis zum letzten Atemzug und Pulsschlag. Am Kreuz Jesu können wir sehen, wie lieb uns Gott hat, wie wert wir ihm sind, daran, wie viel er sich hat kosten lassen. Da können wir nicht anders als ihm vertrauen in jeder Lage, bis wir im Lichte stehen werden. Zum Schluss ein achtes. Und gerade so, wenn wir dieses große Vertrauen haben, wenn wir die Hände frei haben und den Kopf frei von der Sorge um uns selber, da ist ausgesorgt, weil ein anderer sorgt, da ist ausgeängstigt, weil ein anderer sich geängstigt hat in Gethsemane und auf Golgatha. Wir wissen unser Leben und unsere Zukunft in seiner Hand, da haben wir die Hände frei und haben die Gedanken frei. Wofür? Für die anderen Menschen. Für sie zu beten. Unsere Gebete müssen sich nicht immer um uns selber drehen. Auch nicht um unsere Nächsten. Für sie dürfen wir auch beten, auch für uns. Aber unser Beten bekommt den weiten Horizont der großen Fürbitte. Wir haben den Kopf frei zur Fürbitte und die Gedanken frei. Und wir haben die Hände frei, anderen beizustehen. Wir sind frei, auf andere einzugehen, sie zu verstehen in ihrer Not, sie aufzusuchen, sie hindurchzutragen, sie zu trösten. Und gerade darüber werden wir erst recht mit unseren Nöten fertig. Gerade darüber. Das ist etwas Gutes, gerade an den eigenen Lasten, die man dem Herrn abgegeben hat, dass man dann umso mehr die anderen versteht umso mehr frei ist für sie. Das ist auch schon ein Ertrag. Nicht alles überblicken wir, was wir auch im Blick auf unseren Jungen erfahren haben. Wir verstehen nun ganz anders die anderen, die auch Lasten tragen und vor allem die glauben uns eher, dass wir sie verstehen in ihren Nöten, wenn sie wissen, die haben so auch ihr Päckchen. Ja, noch einmal, gerade indem wir unter solchen Lasten stehen, aber unserem Herrn vertrauen, unsere Nöte und Sorgen ihm abgegeben haben, sind wir umso mehr frei für die anderen und können ihnen einen wahrhaft hilfreichen Dienst tun, vor allem auch den Dienst, dazu sind wir bevollmächtigt, dass wir ihnen Hilfen zu geben vermögen. Das ist doch auch Lernen, diesem Herrn zu vertrauen, ihm ihr Leben selbst im Glauben anzuvertrauen. Und eben über dem allem werden wir bereit für die große Stunde, da unser Herr uns ruft, oder was uns noch viel lieber wäre, da er kommt in Herrlichkeit. Darauf freuen wir uns, so eben gehören wir dann zu den Überwindern. Achtmal steht in der Offenbarung das Wort von den Überwindern. Das sind Leute, die unter Lasten standen und diese Prüfungen recht bestanden, im Aufblick zum Herrn, im kindlichen Vertrauen zu ihm. Am Schluss der Offenbarung steht, wer überwindet, der wird es alles ererben, alles ererben. Dazu möge unser Herr uns helfen und er möge uns bevollmächtigen, dass wir auch anderen dazu eine Hilfe zu sein vermögen, für Menschen, die auch unter Lasten stehen.